Es ist eine Sache, sich zu wünschen, ein begnadeter Klavierspieler zu sein. Es ist eine völlig andere, Unterricht zu nehmen und jeden Tag mehrere Stunden langweilige Etüden zu üben, um die Beweglichkeit der Finger zu trainieren. Es ist eine Sache, sich einen fitten Körper zu wünschen. Es ist eine völlig andere, sich im Fitnessstudio anzumelden und dann tatsächlich hinzugehen. Oder sonst irgendwie ein Ausdauertraining zu machen oder 10.000 Schritte am Tag zu laufen oder was immer ihr da bevorzugt. Es ist eine Sache des Lernens, es ist eine Sache der Disziplin. Wir hatten vor unserer Sommerpause uns bereits in zwei Predigten Gedanken darüber gemacht, über geistliche Disziplinen, Übungen, durch die man in seinem Leben mit Gott geistlich vorwärts kommen und wachsen kann. Und der Text, von dem aus wir gestartet sind damals, das ist Matthäus 6, die Verse 16 bis 18, wo Jesus über das Fasten spricht. Und ich werde ihn uns noch einmal vorlesen. Ihr kriegt ihn hier auch noch einmal an die Wand geworfen. Jesus sagt da, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich mache nochmal einen kurzen Rückblick auf das, was wir bisher schon gesagt hatten zu diesem Thema. Zwei praktische Übungen haben wir uns nämlich schon angeschaut. Das erste war die Einsamkeit vor Gott. Wir haben gehört, wir und erleben das ja auch an uns selber, wir leben in einer Zeit des technologischen Fortschritts, der die Geschwindigkeit der Nachrichten, die uns erreichen und die Masse der Wörter, die uns erreichen, in den letzten Jahren dramatisch, oder letzten Jahrzehnten muss man ja schon sagen, dramatisch hat ansteigen lassen. Es war die Rede von dem 10-Millionen-fachen, was Leute auch dann heute natürlich ausfiltern müssen. Womit beschäftige ich mich denn jetzt eigentlich? Das bleibt nicht ohne Folgen. Der Hirnforscher Gerhard Hütter aus Göttingen sagt, das Angebot vermehrt sich ständig, die Zeit tut das nicht. Und so scheinen die Stunden immer weiter zu zersplittern. Immer mehr Menschen verirren sich auf der Suche nach Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Sie haben in Wirklichkeit kein Zeitproblem, sondern ein Gewichtungsproblem. Denn wer keine Zeit hat, der weiß nicht mehr, was für ihn bedeutsam ist. Das ist die Schwierigkeit der heutigen Zeit, dass man aus so vielen Informationen auswählen kann und muss, dass man orientierungslos ist darin, was ist denn wichtig, was ist denn für mich bedeutsam. Und es geht hier darum, eindeutige Prioritäten zu setzen, damit das besser gelingen kann. Und das geschieht am besten in einer Zeit der Stille mit Gott, in der ich gemeinsam mit ihm meine Prioritäten anschaue, mit ihm das reflektiere, was ist wichtig, worauf lege ich Gewicht, wo lege ich Zeit hinein von diesem Tag. Drei kleine Hilfestellungen haben wir genannt. Erstens, Stille braucht Übung. Als ich mich nach der letzten Predigt mit Lucy unterhalten habe, da hat sie mir ein Zitat von dem chinesischen Philosophen Lao Tse genannt, das diesen Gedanken super auf den Punkt bringt. Er sagt so sinngemäß, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, Lucy, wie du es gesagt hast, wenn du viel zu tun hast, ziehe dich vor eine halbe Stunde in die Stille zurück. Wenn du sehr viel zu tun hast, ziehe dich eine Stunde in die Stille zurück. Scheint dem zu widersprechen, dass wir denken, Moment mal, wir brauchen doch irgendwie dann Zeit für das zu tun. Aber es ist genau umgekehrt. Ich brauche zunächst einmal Zeit für das, um mich zu priorisieren in dem, was ich tue. Zweitens, finde deinen Stil. Von 0 auf 100 die Stille entdecken, das würde die meisten von uns nicht schaffen. Nimm dir erstmal eine Predigt, die du dir irgendwie von MP3 anhörst oder wie auch immer. Nimm dir ein Buch, nimm etwas, was jemand dir empfiehlt. Komme damit erstmal runter, versuche damit erstmal deine Gedanken so ein Stückchen zu ordnen. Drittens, finde deine Zeit, mach dir keinen Druck, wie oft und wie lange du Zeit mit Gott haben musst. Wir haben schon gesagt damals, für manche von uns ist es einfach wichtig, dass sie es überhaupt mal wieder anfangen, sich überhaupt mal wieder auch wirklich dem Gedanken aussetzen und sich damit einfach beschäftigen, wie kann ich das gestalten, so eine Zeit der Ruhe, der Stille mit Gott. So ist das Erste. Die zweite geistliche Disziplin, die wir uns angeschaut haben, war das Fasten tatsächlich, also das, was Jesus hier anspricht, zunächst einmal in der klassischen Form tatsächlich, wie wir es so mit verbinden, dass man eine Zeit lang auf Nahrung verzichtet. Wir haben gesehen, dass Fasten uns helfen kann, in einem vollgepackten Arbeitstag uns Freiräume zu schaffen, wo ich mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken zwischendrin dann doch plötzlich mich fokussieren kann und plötzlich merke, okay, ich will dieses Anliegen eigentlich ja heute vor Gott bringen und kann das mittendrin tun. Zweiter Gedanke war noch, dass man den Gedanken des Fastens ja auch auf ein Leben der Einfachheit beziehen kann. Dass wir lernen, das zu viel in unserem Leben zu identifizieren und aus dem Alltag zu entfernen oder wenigstens zu reduzieren. Auf materieller Ebene vielleicht, dass wir unser Haus ausmisten. Auf gedanklicher Ebene, dass wir den Griff der Perfektion in unserem Kopf mal lösen. Dieser Griff, den nicht wir mehr im Griff haben, sondern der manchmal ja uns im Griff hat. Dass wir uns davon verabschieden, immer die beste Lösung finden zu müssen, bevor wir den nächsten Schritt tun. Dass wir unser Grübeln unterbrechen. Und dass wir sehenden Auges eine unvollkommene Entscheidung treffen in dem Wissen, mein Gott hat genug Kraft und Macht, trotzdem etwas draus zu machen, auch wenn ich nicht unbedingt jetzt die allerbeste Entscheidung getroffen habe. Das war so die Zusammenfassung der letzten Male und ich will jetzt heute mit euch noch so ein Stückchen weitergehen und noch so ein paar nächste Disziplinen anschauen, die uns helfen können, im geistlichen Leben mit Gott zu wachsen. Das nächste ist das sogenannte Dienen im Verborgenen. Dinge zu tun, von denen niemand etwas mitbekommt. Jesus selbst führt es in der Bergpredigt immer wieder an, beim Almosen geben, beim Beten und beim Fasten. Da sagt er jedes Mal, macht das nicht öffentlich, tut es für euren Vater im Himmel. Macht das nicht so, dass die anderen das alle sehen und wahrnehmen, sondern tut es für euren Vater im Himmel. Wir haben es ja eben schon gelesen. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Denn darum geht's gar nicht. Das andere, das irgendwie jetzt irgendwie toll finden, was du machst. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dienen im Verborgenen. Dieser Gedanke ist ganz einfach. Die Übung besteht schlicht und ergreifend darin, dass ich mir einen Dienst vornehme für Gottes Reich, Gemeinschaft von Menschen, für jemanden etwas zu tun, etwas für eine Gruppe von Leuten vielleicht auch zu tun, die aber niemand mitbekommt. Wo niemand mitkriegt, dass ich das mache. Wo niemand vielleicht auch hier gerade in der Gemeinde Notiz von nimmt. Irgendetwas, was sich hinten abspielt, wo keiner hinguckt. Ne, alle gucken nach vorne. Keiner sieht, was hinten läuft. Und dass ich diesen Dienst dann tue und dass ich es auch hinterher sorgfältig vermeide, darüber zu reden. Also dass ich meinetwegen hier in der Woche mal ankomme im Gemeindehaus und denke, was ist denn hier nicht so ganz in Ordnung? Hier können ja irgendwelche Dinge sein, die liegen im Argen, vielleicht ist es nicht aufgeräumt, vielleicht sind irgendwelche Glühbirnen kaputt, vielleicht müssen mal die Fenster geputzt werden, vielleicht hat der Putzdienst vom letzten Mal was vergessen oder so und du sagst dir, ha, das ist meine Gelegenheit im Verborgenen zu dienen. Und dann gehst du hin und putzt das hier oder räumst das auf oder machst und dann gehst du nicht am nächsten Sonntag hier und sagst, oh, wer hat denn hier außerplanmäßig die Fenster geputzt? Ach, das war ja ich. Ne? Das ist also nicht der Sinn, sondern ich denke, ihr habt den Gedanken verstanden. Dass ich sorgfältig vermeide, darüber zu reden. Was ist der Sinn von so einer Übung? Der Sinn besteht ganz einfach darin, das Fleisch, so nennt es die Bibel, das Fleisch zurückzudrängen. Und geistlich zu wachsen. In der Zeitschrift Aufatmen habe ich mal folgenden Satz gelesen, da hieß es sinngemäß, das Fleisch ist genervt, wenn es dienen soll. Aber es heult auf, wenn es im Verborgenen dienen soll. Unser Fleisch ist dann schon genervt, wenn es überhaupt nur dienen soll. Ne? Wenn du Putzdienst hast oder sonst irgendwie was, was du vielleicht nicht ganz so gerne machst, dann denkst du schon, ach du liebe Zeit. Ne? Aber na gut, ich stehe auf dem Plan, wenn einer guckt oder so, wer war dran. Naja, dann machen wir es mal. Aber wenn es auch noch im Verborgenen dienen soll, dann heult es auf. Dann sagt es, Mensch, das kriegt doch gar keiner mit, was ich hier mache. Gut so. Lass es mal heulen. Das ist eine gute Disziplin, um geistlich zu wachsen. In Philipper 2, Vers 3 sagt Paulus, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden. Sehen wir, es geht Paulus hier darum, dass wir uns in unserem Dienst von Zeit zu Zeit überprüfen. Besonders dann, wenn wir oft Dinge tun, die vorne stattfinden. Da, wo man gesehen wird. Ja, da, wo Leute hinterher sagen, oh, hast du gut gemacht oder hast du nicht so gut gemacht. Auf jeden Fall, wo einen alle sehen. Besonders dann. Wenn du vielleicht gerade so jemand bist und du mich fragst, Thomas, ich bin so voller Eifer, ich möchte so gerne mal geistlich wachsen, dann ist das hier die Antwort. Dann tue mal Dienste im Verborgenen und lasse sie im Verborgenen. Tue kleine, unscheinbare Dienste und rede nicht darüber. Ich denke, wir spüren, wie herausfordernd das ist. Aber es ist eine der besten Möglichkeiten, dein Fleisch klein zu kriegen und geistlich voranzukommen. Positiver Nebeneffekt könnte sein, dass unsere Toiletten und Fenster immer sauber sind. Dass wir vielleicht hier mal in der Woche ankommen und denken, was machst du denn hier? Eigentlich gar nichts. Will ich nicht, darf ich dir nicht verraten. Ist auf jeden Fall ein Gedanke, mit dem wir uns beschäftigen sollten, weil es geht so gegen unsere Natur, dass man hier schon merkt, Jesus hat das nicht umsonst gesagt. Tu das nicht so, dass die anderen Leute dich bewundern. Tu es für deinen Vater im Himmel. Eine weitere geistliche Disziplin, in der wir uns zwangsläufig zunächst einmal alle aufhalten, machen wir einen weiter, aber in der wir eben auch verbleiben sollten. Es ist die Disziplin der geistlichen Gemeinschaft. Zunächst einmal ist es ja so, Gemeinschaft, wenn wir es hier miteinander erleben, ist ja etwas sehr Stützendes und Bereicherndes. Da sind Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Wir erleben doch den Sonntagmorgen so, oh, es ist gut, wir kommen mal zusammen. Wir können miteinander mal über Dinge reden. Oder ich sehe zumindest auch schon mal wieder die anderen. Ich merke, ich bin nicht der Einzige, Doofe in Anführungsstrichen, der an Gott glaubt, sondern ich merke in meinem Alltag, ich komme mal raus und ich gehe mal hier unter Leute, die gleichgesinnt sind, die auch eben diese Beziehung zu Gott haben und die mir helfen, in meinem Alltag dann wieder eben auch klarzukommen. Das ist so die eine Seite von Gemeinschaft. Gemeinschaft kann und soll und wird hoffentlich für uns immer etwas ungeheuer Bereicherndes sein, was mich aufbaut, wo ich vorkomme, wo auch mein Selbstwertgefühl aufgebaut wird, weil ich anderen Menschen begegne, die mir begegnen wiederum und mich spiegeln. Gemeinschaft wird aber auch auf Dauer immer etwas sehr Herausforderndes sein. Etwas, was mich in Frage stellt. Etwas, was mich in meinem Denken und manchmal eben auch in meinem eingefahrenen Denken, in meinen eingefahrenen Bahnen in Frage stellt. Gemeinschaft ist immer auch etwas, was mich hinterfragt, meine Art zu leben hinterfragt, weil es andere einfach anders machen. Und manchmal denke ich vielleicht, boah, die fahren damit auch ganz gut und ist mein Lebensentwurf vielleicht gar nicht so der eine und einzige und richtige, sodass wir einander in Gemeinschaft immer auch ein Stück formen und abschleifen und umgestalten. Ich rassele mit einem aneinander, vielleicht auch über geistliche Themen, wo ich merke, Moment mal, der andere tickt ja völlig anders an dieser Stelle. Und ich dachte immer, meine Meinung sei die einzige und die wirkliche und die einzig richtige vor allen Dingen. Wie wichtig ist das dann, sich dem nicht zu verschließen, sondern zu versuchen, irgendwo miteinander zu schauen. Moment mal, der lebt aber auch mit Jesus. Der meint das aber auch ernst. Der ist auch in dem, wie er mit Jesus lebt, doch durchaus gefestigt und vielleicht muss ich auch mal gucken, wo ich stehe und ob ich das vielleicht eben auch in Frage zu stellen ist. Man muss ja nicht sofort die Meinung der anderen annehmen, aber prüfen und damit auseinandersetzen muss ich mich schon. Das kann und wird sehr anstrengend sein. Keine Frage. Aber es ist eben Teil davon, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und bleiben wollen. Ich möchte ein letztes noch ansprechen und da auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr etwas damit anfangen könnt, wenn ich sage und das zunächst mal nur nenne. Das ist die geistliche Disziplin des Feierns. Das hört sich ein bisschen komisch an, oder? Brauchen wir die Disziplin zu feiern? Wenn wir mal zunächst mal ins Alte Testament schauen, dann werden wir feststellen, wie oft Gott seinem Volk quasi befiehlt, aufzuhören zu arbeiten und mal einen Feiertag einzulegen oder mal ein Fest einzulegen, eine Party zu machen. Gott sagte seinem Volk im Alten Testament immer wieder, los Leute, ihr braucht zwischendrin auch mal wieder eine Fete. Und weil es in so einem arbeitsreichen Alltag so oft untergeht, wenn man einfach nur seinem Terminplan hinterherhinkt und ständig versucht, irgendwelche Sachen zu tun, deswegen tragt euch die Daten für eure Feten in euren Terminkalender ein. Das soll jährlich wiederkehren. Das soll immer wieder vorkommen. Denn ihr steht in der Gefahr, das ansonsten zu vergessen. Und wisst ihr, die Feste im alten Orient, das war nochmal eine Klasse für sich. Also da können wir uns mit unserer Art, Geburtstag zu feiern, dreimal hintereinander verstecken, hinter verstecken. Die haben eine Woche lang gefeiert und da ging es auch wirklich zur Sache. Warum tut Gott das? Warum gibt er seinem Volk regelrecht den Befehl, feiert? Ist das notwendig? Muss man uns denn befehlen, die Sorgen sein zu lassen und mal zu feiern? Ja, ich glaube, genau das muss man. Ich glaube, genau das muss man ab und zu. Gott gibt uns den Befehl zu feiern, weil er etwas über uns weiß. Gott weiß, dass das Leben auf dieser Welt für die meisten von uns oft eine ernüchternde, verletzende und schmerzhafte Sache ist. Das Leben auf dieser Welt kann einem ganz schön zusetzen. Es kann uns aussaugen. Es kann uns an die Grenzen unserer Kräfte führen. Und die Wahrheit ist, dass manche von uns, die wir hier heute Morgen sitzen, unter so schwere Lasten zu tragen haben, wie andere von uns es sich wiederum gar nicht vorstellen können. Das ist Teil unseres Alltags, es ist Teil unserer Gegenwart, das ist nicht etwas, was irgendwo anders nur stattfindet, sondern das ist unsere Wirklichkeit. Und Gott weiß, dass wir es nötig haben, regelmäßig zu bestimmten Zeiten auszusteigen, rauszukommen, um was anderes zu sehen, die um das Problem gekrampfte Hand zu lockern. Das ist so ein Bild, wo ich empfand, das ist es vielleicht wirklich für manchen von uns. Die um das Problem gekrampfte Hand, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich sie noch aufkriege, wo ich diese Bewegungsrichtung gar nicht mehr gelernt habe. Diese Hand zu lockern, um nicht irgendwann vollends entmutigt zu sein. Deswegen sagt er, übt euch in der Angewohnheit des Feierns. Prediger 3, Vers 4 erinnert uns daran. Alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Natürlich hat Weinen seine Zeit. Es gibt Dinge, die sind nicht schön und da müssen wir weinen. Da müssen wir Trauer tragen. Da müssen wir uns hineingeben in das, wo das Leben uns im Moment zusetzt. Aber hier heißt es eben auch, Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Ganz natürlich, es gehört dazu, über Verluste, über Dinge, die nicht gut sind in meinem Leben zu klagen. Aber Tanzen hat eben auch seine Zeit. Sich zu freuen, das muss auch Teil meines Lebens sein, ansonsten wird es mich verschlingen. Und Gott sagt dazu eben, Zeiten des Feierns sind wichtig, denn solche Zeiten schaffen einen Abstand zu den Sorgen und Nöten des Lebens und sie geben uns eine neue Perspektive, wie man das Leben denn auch noch sehen kann. Na klar, du kannst es schwer sehen, du kannst es von unten angucken, du kannst, und das ist alles auch richtig, was du da siehst, das ist ja nicht irgendwie herbeigeredet. Und trotzdem gibt es auch noch eine andere Perspektive. Und Gott weiß, dass fröhliches Feiern uns daran erinnert, dass, was die Wirklichkeit eben auch unseres Lebens ist, dass er letztlich der Herr ist über diese Welt. Dass er letztlich auch der Herr ist über das Leid. Und dass es immer noch einen Gott gibt, der uns liebt, ganz egal wie groß unser Leiden ist. Und dass wir Menschen haben, die uns zur Seite stehen. Und dass wir ein Zuhause im Himmel haben, das auf uns wartet. Und Gott sagt, das feiert doch. Das ist doch eine Perspektive für euch, für euer Leben, die nie vergeht, in allem Leid, in all dem, was euch überhaupt nur zustoßen kann. Und das Wissen, dieses Wissen und das Feiern dieses Wissens, das kann uns helfen, die Last des Lebens zu tragen und ein Stück leichter zu machen. Ich habe von einem Buch gehört mit dem Titel Geistliche Disziplinen von Dallas Willard. Und seiner Meinung nach ist es sogar, jetzt sage ich nochmal was Hartes, die Verantwortung eines jeden Christen zu feiern. Genügend Feste und Partys zu feiern, um sich und anderen immer wieder klar zu machen, dass das Leben in Gottes Reich schöner ist als ein Leben ohne Gott. Dass ich das nicht vergesse. Dass ich das begreife. Oder anders gesagt, ohne genügend fröhliches Feiern und Ausgelassensein wird Christsein so schnell, so schwer und kopflastig, dass Sünde plötzlich anfängt, verlockend auszusehen. Mann, das ist immer alles so schwierig in der Gemeinde, mit den Leuten auszukommen und was der Pastor alles von mir will und die Gemeindeleitung und die ganzen Mitarbeiter und dann habe ich auch noch Putzdienst, haben wir schon von gesprochen. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir uns belasten können, nicht wahr? Dallas Willard sagt, als Christen ist es unsere Aufgabe, genug zu feiern, damit die Sünde daneben blass und langweilig aussieht. Und man sieht, mit Gott zu leben ist eigentlich viel besser. Ihn als den starken Herrn an meiner Seite zu haben, das ist das Größte, was uns geschehen kann. Und wenn wir glauben, dass Gott uns das vielleicht predigt, aber selbst nicht lebt, dann möchte ich uns nochmal an die Stelle aus Lukas 15 erinnern, in der es heißt, dass Gott jedes Mal, wenn ein einziger Mensch zu Gott zurückfindet, Gott quer durch den ganzen Himmel eine Feier veranstaltet. Und Gott sagt in dem Moment, Leute, lasst alle stehen und liegen. Da hat ein Mensch die Vergebung meines Sohnes begriffen und ergriffen. Und er ist zu mir und in meine Arme zurückgekehrt. Und deshalb ist für uns jetzt erstmal Feiern angesagt. Und heute machen wir nichts anderes. Heute lassen wir es mal richtig krachen. Gott liebt es, Dinge zu feiern. Oder denkt an diese Stelle aus Offenbarung 19, in der beschrieben steht, was am Ende der Zeiten geschehen wird. Wenn zum ersten Mal in der Weltgeschichte alle Kinder Gottes gemeinsam im Himmel versammelt sein werden. Denkt mal darüber nach. Durch alle Zeitalter hindurch, als diese Erde bestand, waren noch nie alle Kinder Gottes beieinander. Immer noch war ein Teil der Gemeinde in dieser geplagten, stöhnenden, zerfallenden Erde. Immer noch war die Braut Christi, wie die Bibel ja einmal die Gemeinde auch nennt, nicht vollkommen. Immer noch fehlte ein Teil. Immer noch waren nicht alle da. Immer noch litt ein Teil Schmerzen. Immer noch war vieles noch nicht so, wie es sein sollte. Dann aber, sagt die Bibel, dann aber, am Ende der Weltgeschichte ist mit einmal alles anders. Die letzten sind angekommen. Alle sind da. Und zum ersten Mal nach all den Zeitaltern des Schmerzes und der Trennung und der Zerrissenheit sind alle da. Die Braut ist vollkommen. Und die Bibel spricht davon einem Fest mit dem Namen das Hochzeitsmahl des Lammes. Christus holt seine Braut, seine Gemeinde zu sich. Und wir sind nicht nur dabei, wir sind Teil davon. Die Bibel sagt selber, wir sind die Braut. Haben gerade eine Hochzeit gefeiert hier. Wart ihr nicht auch ergriffen, als die Braut reinkam? Ich garantiere euch, bei diesem Hochzeitsmahl, da gibt es dann keine lauwarmen Hamburger und irgendwie Wein aus Tetrapacks oder so. Das wird ein Fest, das sich gewaschen hat. Gott versteht es, zu feiern. Es gibt im Buch der Offenbarung eine Menge Dinge, die schwer verständlich sind, aber das ist etwas, woran das Buch keinen Zweifel lässt. Es wird im Himmel genügend Anlass, Gelegenheit und Möglichkeit geben, Partys zu feiern, sich zu freuen, eine Ewigkeit lang. Feiern wird Bestandteil des Himmels sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist etwas, worauf ich mich sehr, sehr doll freue. Vom Fasten bis zum Feiern. Vom Dienen bis zum Tanzen. Ich weiß nicht, ob wir das erwartet hätten unter den Vorgaben geistliche Disziplin. Aber lasst mich zum Schluss noch eine Anmerkung machen. All diese Dinge, all diese geistlichen Disziplinen, Alleinsein mit Gott, Fasten, Einfachheit, verborgene Dienste, Gemeinschaft feiern, lauft jetzt nicht raus und denkt, oh ja, das hörte sich alles wirklich super an, 1 bis 5, das muss ich mir merken und bis heute Abend muss ich das alles abgearbeitet haben. Das sind Trainingsgeräte. Trainingsgeräte, an denen du üben kannst, die du anwenden kannst, um geistlich zu wachsen. Und einiges von dem ist dir vielleicht fremd gewesen und da konntest du gar nicht so viel mit anfangen. Du sagst, da muss ich erstmal nochmal drüber nachdenken, ist das wirklich eine geistliche Disziplin und passt das eigentlich in mein Bild davon oder nicht? Mach das, denk drüber nach und dann geh Dinge an, die für dich wichtig sind. Du weißt, wo du stehst und was dir Not tut. Und wenn du ein sehr ernster und kopflastiger Mensch bist, dann wäre vielleicht für dich tatsächlich mal eine Party dran. Und wenn du eher ein flippiger Typ bist, dann gewöhn dich an den Gedanken, dass Dienen im Verborgenen und Fasten und einfaches Leben auch durchaus einen guten Einfluss auf dich und dein Leben haben können. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, wo du Nachholbedarf hast und was für dich wichtig ist. Geh deinen Schritt, aber geh ihn nicht druckvoll, sondern geh ihn, um geistlich zu wachsen, um Gott einfach näher zu kommen, um ihn vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite zu erleben und zu spüren, dein Gott meint es gut mit dir. Er hat eine gute Perspektive und er weiß, was am Ende auf dich wartet. Ein Leben in Gemeinschaft, nicht nur untereinander, sondern mit ihm, eine Ewigkeit lang.